Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Sie haben Ihr Studium abgeschlossen und manchmal sogar schon mehrere Jahre Berufserfahrung. Trotzdem werden in Deutschland tausende Lehrkräfte aus dem Ausland nicht eingestellt. Und das, obwohl wir händeringend Personal brauchen. Warum das so ist, fragen wir genauso, wie wir wissen wollen, warum Hongkongs Lehrpersonal nicht zum Feiern zumute ist, obwohl der Jahrestag mit viel Tamtam begangen wird. 25 Jahre Rückgabe der früheren britischen Kronkolonie an China. Schön, dass Sie mit dabei sind heute. Ich bin Stefanie Gebert. Um einen Überblick zu haben, braucht es ein paar Zahlen. Rund 240.000 schulpflichtige Kinder und Jugendliche sind aus der Ukraine nach Deutschland gekommen. Davon allerdings besuchen im Moment nur etwa 140.000 eine Schule. Es braucht mehr Plätze. Dringend. Darüber haben sich die KultusministerInnen bei ihrer letzten Konferenz Ende vergangene Woche geeinigt. Und auch darauf, dass die vielen Lehrkräfte, die ebenfalls gekommen sind, einfacher in den Schuldienst eingegliedert werden müssten. Das Versprechen gibt es zum Beispiel für Berlin schon etwas länger. Claudia van Laak hat für uns nachgehorcht, was bislang tatsächlich verbessert wurde.
Anfang April am Berliner Willy-Graf-Gymnasium. Die Willkommensklasse für die geflüchteten Kinder ist gestartet und die Senatsverwaltung für Bildung präsentiert stolz die ersten Lehrkräfte aus der Ukraine. Oksana Skubak aus Kiew ist eine von ihnen.
Ich bin sehr glücklich, dass ich hier jetzt in Deutschland bin, dass ich die Möglichkeit habe, hier zu arbeiten. Auch meine ukrainischen Kinder helfen. Ich fühle mich so, dass ich kann etwas machen und ich sitze einfach nicht. Ja.
SPD-Bildungsstaatssekretär Alexander Slotti verteilt Blumensträuße und verkündet, wir empfangen die ukrainischen Lehrkräfte mit offenen Armen. Bereits 300 E-Mails von Lehrerinnen und Lehrern haben zu diesem Zeitpunkt bereits die Berliner Bildungsverwaltung erreicht.
Wir werden sehr unbürokratische Wege gehen und werden die Menschen bei uns einstellen. Wir werden sie dann dabei unterstützen.
Ein schönes Versprechen ist es doch für ausländische Lehrkräfte, in der Regel äußerst schwer, in den hiesigen Schuldienst zu kommen. Denn das deutsche System verfügt über eine Besonderheit. Wer hier Lehrerin oder Lehrer werden will, muss 2 Fächer studiert haben. Gut 3 Monate später Nachfrage in der Bildungsverwaltung. Ist das Versprechen eingelöst? Ja, erklärt Anja Herpel, die das Referat Lehrkräftebildung leitet. Die Anerkennung der Abschlüsse sei vereinfacht worden.
Dazu gehört zum Beispiel, dass diese Antragsverfahren online sein können, wenn man sich jetzt als Lehrkraft anerkennen lassen möchte. Die Unterlagen müssen nicht vollständig als Zeugnisse beglaubigt in dieser Form vorliegen, sondern dort reicht zunächst einmal eine Selbstauskunft. Da besteht auch die Möglichkeit zum Beispiel, dass auf amtlich beglaubigte Übersetzung verzichtet wird.
Außerdem entfallen die Gebühren in Höhe von 222 Euro. Doch es bleibt eine komplexe Angelegenheit. Neben den Zeugnissen brauchen die aus der Ukraine Geflüchteten unter anderem einen Aufenthaltstitel, eine Sozialversicherungsnummer, eine Steuernummer, eine Masernschutzimpfung. Und sie müssen schriftlich erklären, dass sie nicht vorbestraft sind. Ein erweitertes Führungszeugnis muss folgen.
Bevor Sie einen Arbeitsvertrag mit uns abschließen können, müssen neben den fachlichen auch einige formale Voraussetzungen erfüllt sein. Bitte lassen Sie sich nicht davon abschrecken.
Für die Willkommensklassen hat das Land Berlin bislang 70 ukrainische Lehrkräfte eingestellt. Zum Vergleich, etwa 10.000 geflüchtete Schulkinder sind inzwischen in Berlin, für die mindestens 500 zusätzliche Lehrkräfte benötigt werden. Doch Berlin will die Hürden nicht stärker absenken, befürchtet man doch Klagen von anderen ausländischen Lehrerinnen und Lehrern, die schon länger auf eine Anerkennung ihrer Abschlüsse warten. Anja Herpel.
Das ist immer das Problem, dass man natürlich, wenn man eine Gruppe jetzt in der Form in Anführungsstrichen bevorzugt, ist es natürlich für die anderen schon auch eine gefühlte Benachteiligung, dass jetzt andere Menschen unter Umständen etwas erreichen, wofür die anderen Gruppen dann eben entsprechend länger brauchen.
Eine Hürde, an der die meisten ukrainischen Lehrkräfte scheitern. Das Land Berlin verlangt von den Willkommenslehrern von Anfang an ein weit fortgeschrittenes Deutschniveau. Ohne Deutschkenntnisse kein Arbeitsvertrag, sagt Anja Herpel. Die Begründung?
Das wäre sehr schwierig, weil man ja gar nicht genau wüsste, wie man diese Menschen jetzt im Unterricht einsetzen soll. Es macht ja keinen Sinn, Lehrkräfte jetzt ausschließlich nur für die Beschulung von ukrainischen Kindern irgendwie einzusetzen, sondern die sollen ja auch tatsächlich in dieses schulische System in Deutschland mit ein integriert werden.
Andere Bundesländer machen es den ukrainischen Lehrkräften allerdings leichter. Das sächsische Kultusministerium teilt mit:
Wir stellen auch ukrainische Lehrkräfte und Schulassistenten ein, die noch kein Deutsch können. Sie müssen im Nachhinein das Sprachniveau B2 erwerben.
Miriam Fock leitet an der Uni Potsdam das Refugee Teachers Program. Angesichts der bis zu 100.000 ukrainischen Kinder, die nach den Sommerferien Schulplätze brauchen, rät sie jetzt, schnell zu handeln.
Da sind alle unkomplizierten, unbürokratischen Lösungen natürlich gut. Wirklich zu gucken, wer ist denn eigentlich schon in Deutschland, wer hat die berufliche Qualifikation erstmal ganz grundsätzlich, also das heißt, wer war Lehrerin oder Lehrer im Herkunftsland, hat Berufserfahrung und diesen Personen auch schnell ein Angebot zu machen.
Berufserfahrung sei definitiv wichtiger als gutes Deutsch, so die Erziehungswissenschaftlerin.
Ja, schnell und unbürokratisch sollte es also gehen mit all den ukrainischen Lehrkräften, die wegen des russischen Angriffskriegs nach Deutschland geflohen sind. Sie alle sollten schnell und unbürokratisch in den Lehrbetrieb eingegliedert werden. Aber nicht nur aus der Ukraine kommen ja Menschen, die in ihrer Heimat im Lehrberuf gearbeitet haben, zu uns, auch aus anderen Teilen der Welt. Um sie zu qualifizieren und ihnen eine Perspektive zu geben, damit sie auch in Klassenzimmern, zum Beispiel in Brandenburg, unterrichten können, gibt es dort das Refugee Teachers Program, wie gerade gehört. Im vergangenen Jahr wurde es an der Universität Potsdam nochmal erweitert. Leiterin ist dort Professorin Miriam Fock, die wir auch schon gerade gehört haben. Und ich habe sie vor der Sendung erreicht und sie nochmal gefragt. Wir haben ja da gehört, wie die Verfahren etwas erleichtert sind jetzt für ukrainische Fachkräfte für den Schulunterricht. Da geht es vor allem um die Antragsverfahren. Wie schwierig ist es für die anderen? Also nehmen wir als Beispiel eine Lehrerin aus dem Iran.
Das ist leider überhaupt nicht so einfach. Wir arbeiten jetzt seit 2016 mit geflüchteten Lehrkräften aus verschiedenen Regionen der Welt. Und ich war sehr positiv überrascht, dass es jetzt beim Ukraine-Krieg für die ukrainischen Lehrkräfte erstmal so unbürokratisch läuft, wenn auch noch nicht perfekt, aber immerhin gibt es Einstellungen. Und das ist für die anderen Lehrkräfte, die eben vor einigen Jahren schon geflüchtet sind, deutlich schwieriger. Die Hürden sind sehr, sehr hoch. Und die größte Hürde sind die Sprachkenntnisse, also das Deutschniveau. Das ist auch nachvollziehbar, ist auch richtig so, dass erstmal sehr gutes Deutsch gelernt werden muss. Eine weitere große Hürde ist das zweite Fach, denn wir haben in Deutschland in der Lehrkräfteausbildung immer zwei Unterrichtsfächer und das ist weltweit eine ziemliche Sondersituation. Es sind wenige Länder, die das so machen. In den meisten Ländern der Welt ist man Einfachlehrkraft. Und das ist weiterhin eine große Hürde hier für eine dauerhafte Einstellung im Schuldienst.
Schauen wir uns die konkreten Hürden nochmal an. Also zwei hatten Sie jetzt genannt. Zuerst die Sprachbarriere. Gibt es denn genügend Angebote, damit die Menschen hier auch entsprechend diesem geforderten Niveau Deutsch lernen können?
Das ist tatsächlich ein Problem, was ich sehe. Wir haben erstmal eine ganze Menge Sprachkurse auf einfachem Niveau, auf den unteren Sprachstufen. Das ist ganz relativ gut ausgebaut, ist mein Eindruck. Und an den Universitäten machen wir auch solche Kurse. Was aber fehlt, sind dann die Sprachkurse auf den höheren Sprachniveaus und vor allem dann auch berufsspezifisch. Denn als Lehrkraft brauchen Sie ja ein sehr hohes Sprachniveau und Sie müssen sich in der Schule zurechtfinden. Sie müssen eine Klasse leiten können, mit Kollegen, mit Eltern sprechen und so und brauchen auch ja ganz spezifisches Vokabular. Und für diese Bedarfe gibt es viel zu wenig Kurse und vor allem auch in der Fläche, denn der Lehrermangel ist ja besonders stark im ländlichen Raum. Und gerade da gibt es keine Kurse und wir bräuchten viel mehr Deutschkurse auf hohem Niveau, die berufsbegleitend in der Fläche besucht werden können.
Und wozu braucht es, das hatten Sie als zweites genannt, dieses zweite Fach, das die Lehrkräfte hier dann nochmal studieren müssen? Also die sind dann meinetwegen Mathematiklehrer und müssen dann noch Sport dazu nehmen oder so?
Ganz genau. Und das ist, würde ich sagen, einfach Tradition in Deutschland. Wir sind daran gewöhnt, wir hinterfragen das überhaupt nicht. Das Argument, das oft angeführt wird, ist, dass die Lehrkräfte flexibler einsetzbar sind an einer einzelnen Schule. In anderen Ländern klappt es auch mit Einfachlehrkräften. Also das scheint nicht unmöglich zu sein. Und aus fachlicher Sicht ist es überhaupt nicht überzeugend. Da kommt es darauf an, dass man sein eines Fach gut beherrscht, dass man das gut vermitteln kann, dass man viel Fachwissen hat, viel fachdidaktisches Wissen. Aber ob man dann eben als Mathelehrer zusätzlich noch Sport hat, ist fachlich völlig unerheblich. Wird aber hier daran festgehalten.
Ja, zumal wir ja den großen Lehrkräftemangel haben, den Sie gerade schon angesprochen haben. Können wir uns das denn überhaupt leisten? Deutschland mit einem riesen Fachkräftemangel dann so riesige Hürden zu setzen, um die Leute dann dazu zu bringen, nochmal ein zweites Fach zu studieren zum Beispiel?
Ja, also wir haben den großen Mangel und wir können das leider auch nicht decken. Und optimal sind natürlich vollwertig hier in Deutschland ausgebildete Lehrkräfte, die unser anspruchsvolles Studium und den Vorbereitungsdienst durchlaufen haben. Das ist völlig klar. Aber es funktioniert nicht und deshalb werden ja ganz, ganz viele Abstriche gemacht. Wir haben Seiteneinsteiger, die bringen ungefähr das Fachwissen mit, was vielleicht gebraucht wird für die Fächer, aber sie haben eben keine Erfahrung in der Arbeit mit Schülerinnen und Schülern. Sie haben kein fachdidaktisches Wissen, das wird dann erst berufsbegleitend so ein bisschen nachgeschult. Also da machen wir ganz viele Abstriche. Und von daher ist es nicht wirklich nachzuvollziehen, dass man diese Hürden weiterhin so hoch hält, wenn es dann um Lehrkräfte aus dem Ausland geht. Denn wir haben eine massive Migration, das wird auch sicherlich nicht aufhören. Wir können nicht in die Zukunft schauen, welche Migrationsströme es geben wird. Aber dass Menschen aus dem Ausland auch in Deutschland arbeiten wollen, wird weiterhin so sein. Und darauf so zu verzichten oder es diesen Lehrkräften so schwer zu machen, das, finde ich, können wir uns tatsächlich nicht leisten.
Jetzt gibt es ja Ihr Programm in Brandenburg, Refugee Teachers Program. Wie schaffen Sie es da, die Leute so fit zu machen, dass sie es doch schaffen, bei uns ins Klassenzimmer sich stellen zu können?
Ja, also wir haben erstmal eine sehr ausführliche Auswahl. Wir schauen, ob die die richtigen Fähigkeiten mitbringen und natürlich auch die richtigen Fächer, die überhaupt in Brandenburg gebraucht werden und unterrichtet werden, die hier Mangelfächer sind. Und dann setzen wir erstmal ganz intensiv auf die deutsche Ausbildung. Das ist ein sehr anspruchsvoller, sehr intensiver Deutschkurs. Es gibt Kurse in Schulpädagogik, dass man das deutsche System auch kennenlernt und sich auch hier mit pädagogischen Fragen auseinandersetzt. Und wir bilden jetzt auch aus in einem zweiten Fach, um dann in ein einjähriges Praktikum zu gehen, was so ein bisschen vergleichbar ist, also eine Mischung aus Schulpraktikum und Vorbereitungsdienst. Formal ist es anders geregelt, aber das heißt, die Lehrkräfte arbeiten in der Schule und können dann parallel auch noch weiter den Deutschkurs besuchen, um dann am Ende das C2-Niveau zu erreichen.
Jetzt gibt es das in Brandenburg. Wenn wir uns die Zahlen aber angucken, ist der Personalmangel ja massiv an den Schulen. Das heißt, notwendig wäre das bundesweit, allerdings ist Bildung ja Ländersache.
Also zum Glück gibt es inzwischen auch an anderen Standorten in Deutschland, an anderen Universitäten ähnliche Programme. Wir arbeiten auch zusammen und tauschen uns aus. Das finde ich ganz gut. In Nordrhein-Westfalen zum Beispiel an mehreren Universitäten, aber auch an anderen Unis gibt es was Ähnliches. Aber ich glaube, dass wir trotzdem einen viel, viel größeren Bedarf hätten. Es gibt viel mehr Lehrkräfte, nicht nur aus den großen Fluchtbewegungen 2015 oder jetzt aus der Ukraine. Es gibt auch viele Lehrkräfte, die seit Jahren im Land sind und nie eine Chance hatten, ins System reinzukommen. Also der Pool ist sehr, sehr groß, den wir irgendwie noch gar nicht ausschöpfen an Lehrkräften, die eigentlich arbeiten wollen. Und vor allem, ganz wichtig, die Projekte im Moment sind alle projektbasiert. Es wird immer für eine gewisse Zeit finanziert und sind noch nicht auf Dauer gestellt. Und ich denke, wir bräuchten ganz dringend ein dauerhaftes System, Lehrkräfte aus dem Ausland systematisch hier so weiter zu qualifizieren, dass sie hier arbeiten können.
Flüchtete Lehrkräfte und ihre Chancen, auf dem hiesigen Arbeitsmarkt unterzukommen. Informationen dazu hatte Professorin Miriam Fock vom Refugee Teachers Program für uns. Vielen Dank. Und die genannte Personalnot, die hat sich ja nochmal verschärft, das wissen wir, nach den Schulschließungen, um das Coronavirus einzudämmen. Genau das darf aber nicht mehr passieren. Die Schulen dürfen nicht mehr flächendeckend dicht machen. Dafür hat sich die Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger heute nochmal ausgesprochen. Zu groß, so sagt sie, seien die Nebenwirkungen bei den Kindern gewesen. Gewichtszunahme, psychische Probleme und die großen Lernlücken. Sicherlich eine Wortmeldung auch mit Blick auf den Report des Sachverständigenrates. Der wird morgen sein Resümee zu den Corona-Maßnahmen in Deutschland ziehen. Und wir werden hier im Deutschlandfunk natürlich über die Ergebnisse berichten. Morgen ist es genau 25 Jahre her, dass die britische Kolonie Hongkong an die Volksrepublik China übergeben wurde. 50 Jahre sollte das Prinzip ein Land, zwei Systeme gelten.
Campus und Karriere. International.
Doch von diesem Prinzip, das Rechtsstaatlichkeit und Meinungsfreiheit beinhaltete, sind wir heute weit entfernt in der Sonderverwaltungszone. Die Regierung Chinas hat Hongkong in den vergangenen Jahren systematisch umgebaut und auf Linie der Kommunistischen Partei gebracht. Das ist auch an den Schulen zu spüren. Dort haben viele Lehrkräfte inzwischen Angst, etwas Falsches zu sagen. So wie diese Frau im Beitrag von Eva Lambi-Schmidt.
Für mich und einige andere Lehrer ist es so, dass wir Angst haben, dass Schüler vielleicht zu Hause erzählen könnten, was unterrichtet wurde, und dass die Eltern dann Wörter oder Ausdrücke der Lehrer aufgreifen, um bei der Schule Beschwerde einzureichen, sagt diese Highschool-Lehrerin. Ihren richtigen Namen möchte sie lieber nicht nennen. Sie schlägt Frau Wong vor, denn Wong heißt auf Kantonesisch gelb und die Farbe gelb zeigt, im Gegensatz zu blau, dass sie zu den Liberalen gehört. In der Schule unterrichtet sie ein Fach, das bald abgeschafft wird. Liberal Studies übersetzt freie Studien, in denen die Kinder lernen, zu diskutieren und eigene Meinungen zu entwickeln. Stattdessen soll es künftig ein neues Fach geben, das Patriotismus lehren soll. Es ist doch verrückt, darüber nachzudenken, wie wir Patriotismus lehren sollen. Ich meine, Patriotismus ist ein Gefühl. Dieses Fach will die 39-Jährige nicht unterrichten. Sie wird Hongkong Ende des Jahres verlassen, wie so viele andere Lehrer. Bis dahin muss sie sich strikt an die Lehrbücher halten. Diese sind in den vergangenen Jahren von den Behörden systematisch überarbeitet und zensiert worden. Wir dürfen keine anderen Materialien verwenden als die Lehrbücher und das, was von der Regierung vorgegeben ist. Gerade dann, wenn es um negative Seiten der chinesischen Regierung geht oder um unsere Identität. In Hongkong werden wir Lehrer gebeten, nur auf eine Art und Weise zu lehren. Das ist eine Beleidigung uns gegenüber, unsere Fähigkeit zu lehren gegenüber. Dass auch ausländische Englischlehrer ein Papier unterschreiben sollen, in dem sie Hongkong gegenüber die Treue erklären, bezeichnet sie als lächerlich. Sie ist davon überzeugt, dass die meisten ausländischen Lehrer Hongkong verlassen werden, so wie auch zwei Freunde von ihr.
Most of them just leave Hong Kong.
Beide werden Hongkong verlassen und sie werden zurück nach Australien und zurück nach Großbritannien gehen, anstatt dieses Papier zu unterzeichnen. Ines Tang ist Gründungsmitglied des National Security Education Centers in Hongkong. Das ist eine Organisation zur nationalen Sicherheit und Bildung. Er stellt den Lehrern Material zur Verfügung, wie sie den Schülern zum Beispiel das nationale Sicherheitsgesetz erklären sollen. Sicherheit und Stabilität, wie die Regierung es promotet, findet er wichtig. Denn er selbst hat die Demokratieproteste im Jahr 2019 als eher störend und als gewaltsam empfunden. Ich denke, wir haben Erfahrungen gemacht. Wir haben gesehen, wie Lehrer die Schüler dazu gebracht haben, gewalttätig zu werden. Das ist nicht richtig, denn die Lehrer sollten die Schüler beschützen. Daher befürwortet er auch einen Treueeid für die Lehrer. Seitdem die Pekinger Zentralregierung das sogenannte Nationale Sicherheitsgesetz für Hongkong eingeführt hat, kann alles kriminalisiert werden, was sich gegen die Regierung richtet. Was das bedeutet, sehen wir an der Geschichte eines Lehrers, den ich in einem Hongkonger Café treffe. Mit der Musik im Hintergrund fühlt er sich sicherer. Es ist wirklich gefährlich, mit ausländischen Journalisten zu sprechen. Wir haben Menschen gesehen, die sind jetzt in Gewahrsam oder im Gefängnis, weil sie mit ausländischen Journalisten gesprochen haben, erzählt er. Seit einem Jahr unterrichtet der ehemalige Geschichtslehrer nicht mehr an einer Schule, sondern nur noch privat. Ich hatte in den sozialen Netzwerken eine Nachricht gepostet, in der ich den Missbrauch von Gewalt durch die Hongkonger Polizei gegenüber unschuldigen, harmlosen Bürgern kritisiert habe. Aber dann hat jemand, den ich nicht kenne, eine Beschwerde gegen mich eingereicht und jetzt habe ich meinen Job verloren.
And now I lost my job.
Die Beschwerde ist nun in einer Datenbank der Regierung hinterlegt. Das heißt, auch an anderen Schulen hat er jetzt keine Chance mehr, sich als Lehrer zu bewerben.
Die aktuelle rot-grüne Regierung Hamburgs hat sich den schicken Slogan verpasst: Hamburg statt der guten Arbeit. Wenn man bei den Dozentinnen und Dozenten der Volkshochschulen nachfragt, verstehen die sehr wahrscheinlich unter guter Arbeit auch faire Löhne und soziale Absicherung. Davon kann aber offenbar nicht die Rede sein, jedenfalls nicht für alle von ihnen. Deshalb sind viele Kursleiterinnen und Kursleiter gerade auf die Straße gegangen. Axel Schröder fasst die Debatten zwischen Politik und Lehrenden für uns zusammen.
Scheinselbstständig, nein danke. Und faire Arbeitsbedingungen steht auf den Plakaten, die die rund 40-köpfige Protestschar in die Höhe hält. Angemeldet hat die Demonstration vor der Volkshochschule im Hamburger Schanzenviertel die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, die GEW. Mit der Demo soll auf die Arbeitsbedingungen der Honorarkräfte aufmerksam gemacht werden, erklärt der Hamburger GEW-Chef Dirk Mescher.
Die Kniffen sind jetzt diejenigen, die arbeitnehmerähnliche Honorarkräfte sind. Und das bedeutet, sie arbeiten eigentlich wie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, aber sind sozial überhaupt nicht abgesichert durch den Arbeitgeber.
Die Volkshochschulen in Hamburg, finanziert über den Landeshaushalt, sollten sich zur Hälfte an der sozialen Absicherung der Honorarkräfte beteiligen, fordert Mescher.
Das sind wirklich prekär Beschäftigte, mit denen wir hier zu tun haben. Da denkt man ja sonst immer an Leute, die, was weiß ich, im Bereich der Fleischindustrie, der Paketdienste und so weiter arbeiten. Aber nein, das betrifft tatsächlich auch Lehrende an Volkshochschulen, die wirklich Schwierigkeiten haben, ihren Lebensunterhalt aus dem zu fristen, was sie hier verdienen.
Dirk Mescher schätzt, dass zwischen 100 und 200 Honorarkräfte der VHS unter in seinen Augen prekären Verhältnissen arbeiten. Klaus Barner, der seinen richtigen Namen nicht im Radio hören will, ist eine dieser Honorarkräfte.
Es ist problematisch insofern, was ist, wenn ich krank werde? Was ist, wenn ich mal arbeitsunfähig werde? Was ist, wenn ich mal keine Aufträge habe? Da bin ich überhaupt nicht abgesichert. Es ist doch eine ungeschützte Beschäftigung.
Hamburgs Senator für Schule und Berufsbildung kann den Protest für eine bessere Entlohnung und eine bessere Absicherung der Honorarkräfte an den Volkshochschulen nicht verstehen. SPD-Politiker Thies Rabe sieht sich stattdessen selbst als Kämpfer für gerechte Dozentinnen und Dozentenhonorare an der VHS Hamburg.
Ich möchte hier faire Regeln. Deswegen habe ich eingeführt, 2015, dass die Honorare für die Dozenten jedes Jahr erhöht werden. Und zwar nicht per Ordre de Mufti, weil der Schulsenator das Ergebnis würfelt, sondern eng angelehnt an die Tarifentwicklung vergleichbarer Tarifverträge.
Hamburgs GEW-Chef Dirk Mescher bestreitet nicht, dass die Einkommen der VHS-Honorarkräfte gestiegen sind. Allerdings sei das Niveau, von dem aus vor 7 Jahren die jährlichen Erhöhungen starteten, auch ein sehr niedriges gewesen. Wer heute 4 Unterrichtseinheiten pro Tag in einem Integrations- oder Sprachkurs leite, verdiene damit im Schnitt monatlich 3.300 Euro brutto. Davon gehen dann Steuern ab, sowie die Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung und, optional, auch die Arbeitslosenversicherung. Wer aber eine Woche lang krank ist, dem fehlt am Monatsende ein Viertel des normalen Einkommens. Das sei aber nun mal das Los vieler Selbstständiger, findet Senator Thies Rabe.
Diese Grundsatzentscheidung für die Freiberuflichkeit, die muss jeder für sich selber treffen. Die ist aber in Hamburg bei der Volkshochschule so für alle so geregelt.
Die Gewerkschaft GEW bleibt bei ihrer Forderung. Die Freie und Hansestadt Hamburg solle für die zwischen 100 und 200 betroffenen Dozentinnen und Dozenten die Hälfte der Sozialabgaben übernehmen. Etwa 1 Million Euro würden dafür reichen, so die Berechnungen der GEW. Bisher sieht es so aus, als ob diese Forderung vom Hamburger Senat nicht erfüllt werden wird.
Und mit diesen Tönen geht unser Bildungsmagazin zu Ende. Das war Campus und Karriere am Donnerstag. Mein Name ist Stefanie Gebert. Es folgt Korsokunst und Pop nach den Nachrichten. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis hierhin. Tschüss.